früher dachte ich, die Welt wäre voller Idioten, dann habe ich mich entwickelt und die waren plötzlich alle weg. Ja, weil wir sie ja zu dem machen. Und da glaube ich auch, dass Haltungsveränderung eben nicht eine Verordnung ist, sondern erstmal eine versöhnliche Akzeptanz des Status quo braucht.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast unserer Agentur Shortcuts. Dies ist eine unserer Impulsfolgen. Wir wollen dich hier in kürzeren Formaten zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. In dieser Folge tauschen sich Susanne Maria Zaninelli und Martin Permantier über Irrtümer zum Haltungsmodell und den Begriff der Haltung aus. Die drei Folgen zu den Irrtümern sprechen besonders diejenigen von euch an, die ihre Kenntnisse zum Modell der Haltung vertiefen möchten. Wenn du vielleicht gerade erst in unser Thema einsteigst, empfehlen wir dir zunächst ein Video, in dem Martin und Susanne das Modell der Sechshaltung ganz ausführlich erläutern. Den Link zu dem Video findest du auch in den Shownotes. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
Hallo hier bei Ich wir alle. Wir haben jetzt wieder mal ein bisschen andere Folgen, nämlich Impulsfolgen, und wollen uns in diesen Folgen über die 10 Irrtümer über Haltung unterhalten. Und das tue ich heute mit Susanne Maria Zaninelli. Hallo Susanne.
Hallo Martin.
Und wir beide arbeiten ja gerade zusammen an unserem Buch Fühlen. Mit Emotionen arbeiten. Ja, das ist ja unser neuestes Projekt, was dann nächstes Jahr im Frühjahr rauskommt. Und über die Jahre habe ich jetzt immer gesehen, dass das Haltungsmodell oder auch der Begriff der Haltung ja missverstanden werden kann, weil wir ja wissen, Wörter haben unscharfe Ränder. Also haben wir uns mal bemüht, auch für das neue Buch ein bisschen was dazu sagen, wie jetzt unser Verständnis ist, und haben dazu 10 Irrtümer formuliert. Und vielleicht stellst du mal den ersten Irrtum vor.
Ja, also der erste Irrtum ist, dass viele Menschen meinen, dass man im Alter automatisch spätere Haltungen einnimmt. Das heißt, je älter ich werde, umso reifer und weiser werde ich. Was man feststellen kann, ist, dass ganz, ganz klar ist, dass in den früheren Entwicklungsphasen, das ist definitiv, dass diese Entwicklung altersabhängig ist. Wie weit ich allerdings komme und vor allem auch, wie weit mich mein kultureller Kontext oder mein soziales Umfeld mir überhaupt spätere Haltungen erlaubt, die leben zu dürfen, auch das spielt ja eine Riesenrolle. Davon abgesehen, dass gewisse Menschen das vielleicht überhaupt auch nicht anstreben. Also das ist individuell sehr, sehr unterschiedlich. Das, was ja tatsächlich schade ist, ist, dass kein Automatismus da ist. Ja. Das wäre eigentlich das Schönste, dass man sagt, ach, automatisch reife ich in diese Haltungen hinein.
Ja, Ken Wilber sagt ja auch immer, wir alle starten immer wieder bei Null.
Ja. Ja,
und das gilt ja auch für jede Generation. Mhm. Also insofern braucht es halt, wie du sagst, den soziokulturellen Kontext, dass Entwicklung überhaupt möglich ist oder Entwicklung gefördert wird. Und da gibt es ja durchaus soziale Entwicklung, wo das dann halt nicht mehr so gemacht wird. Ja, und dann plötzlich auch Errungenschaften von Aufklärung vielleicht verloren gehen.
Ja, bei uns gibt es ja diesen schönen Begriff, die Altersweisheit. Mhm. Und die mag es geben. Mhm. Nur leider nicht für alle und nicht automatisch.
Ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass wir das Modell der Haltung oder die Entwicklung der Haltung anhand der Biografie erklären, weil daran wird natürlich klar, dass du nicht mit einer Haltung geboren wirst, sondern ich sage ja immer, die Haltung fängt sowieso erst an, wenn dein Ich geboren wird. Und dann frage ich auch gerne mal, wann wurde denn dein Ich geboren? Und da gucken viele ganz komisch. Ja, aber wenn man mal so drüber nachdenkt, ja, das Ich ist ja so wie so eine zweite Natur neben der körperlichen Natur, die in Sprache stattfindet. Ja, in Gedanken, in Geschichten, die ich mir über mich selbst erzähle. Und die fangen ja so mit 2, 3, 4 an. Und für viele fängt ja diese eigentliche Stream of Consciousness, wie man so sagt, oder diese Bewusstheit von sich selbst sowieso erst viel später an. Und erst dann sehen sie, ach so, ich habe überhaupt eine Haltung.
Ja, Haltung ist definitiv an Sprache gebunden. Ja, und wir erwerben sie. Und deswegen ist es ein reiner Prozess des Lernens und Erwerbens, weil wir ja nicht mit Haltung geboren werden.
Was ich auch ganz interessant finde, in dem Zusammenhang sagt die Forschung, meistens entwickeln wir uns bis zur Reife oder sagen wir mal bis zur Sinngebung, dieser üblichen Sinngebung oder Gewohnheitshaltung unseres sozialen Umfelds, sprich unserer Familie. Und das finde ich ist auch mal ein schöner Hinweis, wenn ich dann Menschen frage, ja ab wann war deine Familie, deine Eltern, waren die vielleicht nicht mehr deine primären Ansprechpartner, weil du gedacht hast, ja okay, ne, ihr habt mir sehr geholfen, ich liebe euch sehr, aber die Sinngebung, die ihr habt, passt nicht mehr zu dem, wie ich das Leben erlebe.
Ne? Mhm. Wird ja oft auch als Generationenkonflikt empfunden. Absolut. Und auch die Kultur, warum manche Menschen auswandern. Weil sie von ihrer Persönlichkeitsentwicklung, von den Haltungen, nicht mehr in die Haltung ihrer eigenen Kultur passen.
Mhm. Also Haltung entwickelt sich nicht automatisch, sie wird aber gefördert vom soziokulturellen Umfeld. Mhm. Und genau, und wenn du nicht mehr zur Kultur passt, hast du vielleicht den Wunsch, irgendwo anders hinzugehen, ja, wo du selbst sein kannst. Das sagen ja auch ganz viele, ne? Dass sie sagen, ja, ich mit meiner Identität, gerade wenn du vielleicht nicht in die normalen Normen reinpasst, dann merkst du so, okay, hier wird das nichts mit mir.
Ja, und es ist auch interessant, es gibt manchmal Menschen, die verlassen ihre eigene Kultur und merken dann und suchen oft eine Kultur, die zu ihnen passt, dass es Kulturen gibt, die passen fantastisch zu ihnen und es gibt Kulturen, die passen gar nicht. Mhm. Hat unter anderem schon auch was, obwohl es ein sehr vielfältiger Prozess ist, auch schon was mit Haltung zu tun.
Insofern kann man sagen, ja, die ersten Haltungen, die erwerben wir sozusagen durch das Umfeld in dem Sinne automatisch. Wir werden entwickelt. Und später ist es eine Frage der Selbstentwicklung und auch eine Orientierung oder eine Hinwendung zu persönlichen Entwicklungswünschen.
Ja.
Okay, der zweite Irrtum, den wir formuliert haben.
Alle wollen letztendlich immer die späteren Haltungen erreichen. Ist so eine Vorstellung, was jedoch ein Irrtum ist, zu glauben, dass alle Menschen immer nur diese letzte Haltung als rein sinngebend empfinden und deswegen unbedingt anstreben. Ich würde mal so sagen, es ist sehr individuell, wie Menschen so einen Entwicklungswillen haben. Manche haben überhaupt keinen. Es liegt vielleicht auch daran, weil man gar kein Bewusstsein dafür hat und weil man vielleicht auch völlig zufrieden ist mit dem, wie man ist und in welchem kulturellen Kontext man eingebettet ist. Gerade wenn eine große Kongruenz zwischen soziokulturellem Umfeld und individualpsychologischer Haltung ist, besteht für viele Menschen überhaupt kein Grund, irgendetwas zu verändern.
Ja, und ich sehe gerade, ich habe einen Grund, hier was zu verändern, weil wir sprechen ja von der letzten Haltung und die gibt's ja gar nicht. Ich glaube, dann müssen wir nochmal hinschreiben, die späteren Haltungen als sinngebend, ja. Das liegt vielleicht daran, dass ja auch das Modell, weil es halt so linear erzählt wird, so karrieristisch wirkt. Ja, und dann viele Menschen denken, ah, später ist besser, kriege ich oft auch so als Feedback, ja, wie du das erzählst, ist das spätere besser. Ja, und dann sage ich immer, ja, was heißt schon besser, ne? Für bestimmte Rollen auf jeden Fall.
Für bestimmte Rollen definitiv, ja.
Ja. Ja. Wenn du eben komplexitätsfähiger sein möchtest
oder musst,
dann ist es einfach so, dass mit einer erweiterten Haltung doch immer so eine Art zusätzliche Besprechbarkeit entsteht, eine zusätzliche Perspektive entsteht und dadurch Dinge komplexer erfasst werden können.
Aha.
Das heißt aber nicht, dass du dann besseres, glücklicheres, schöneres Leben hast oder dass ein Mensch dadurch besser wird.
Nein, es ist ja nur eine Fähigkeit, vielleicht auch mit diesen ganzen Widersprüchen des Lebens und Paradoxien besser umgehen zu können. Man hat schon mehr Abstand zu sich selbst, hat aber keinen Einfluss auf die Qualität von einem Leben. oder wie was in diesem Leben abläuft.
Ich meine, wir sagen ja auch gerne so in unseren Ausbildungen oder Workshops, finde einen Entwicklungswunsch. Etwas, was du verbessern, erreichen möchtest oder wo du sagst, ach, da sitzt du zwischen zwei Stühlen der Sinngebung, da möchte ich doch mehr so handeln, weniger so oder da habe ich emotionale Spannung. Und das ist immer interessant für mich zu sehen, dass viele Menschen keinen Entwicklungswunsch haben. Das mag zum einen daran liegen, dass diese Idee der Selbstentwicklung und arbeite an dir selbst kulturell ja irgendwie keine Praxis ist, die man so gelernt hat. Und zum anderen, dass Entwicklung oft als Vorwurf gesehen wird. Also die Idee, na, magst du dich nicht entwickeln? Wieso bin ich nicht gut genug? Mhm. Ja, das ist ja so der Reflex.
Mhm. Ja, ja, das ist ja auch so ein bisschen wie die Reaktion, ob man nicht mal Coaching machen möchte. Wieso habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht?
Ich bin doch kein Psycho, ich brauche keinen Psycho, ne?
Ja.
Und ich glaube, manchmal diese Idee der Selbstentwicklung, also zu sagen, ich selbst bin ein gestaltbarer Raum und habe Einfluss darauf, dass dieser größer wird, das fängt ja so ein bisschen, würde ich sagen, so bei der Eigenbestimmung an.
Ja.
Wenn du eigenbestimmt souverän wirst und dann
unbedingt
eher noch mit der Idee der Selbstoptimierung, des Besserwerdens.
Was ein wichtiger Punkt ist, die ganzen Motivationstrainer, dass du so in die Eigenbestimmung wirklich kommst und dich schon mal mehr anschaust. Aber es ist eher der zarte Anfang von dem.
Ja, insofern ist es vollkommen okay, keinen Entwicklungswunsch zu haben. Und gleichzeitig versuchen wir auch mal den Raum zu geben, die einen haben. Ja, und manchmal muss man auch vielleicht erstmal so eine emotionale Referenzerfahrung haben, dass Entwicklungswunsch nicht heißt, du bist falsch, du funktionierst nicht richtig. Ne? Aber das ist natürlich auch so eine kulturelle Prägung. Entwicklung heißt, du bist noch nicht richtig.
Ja, und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, da zu differenzieren. Und gerade wenn wir in Unternehmen unterwegs sind, gibt es viele Tätigkeiten, die sind kompliziert, aber nicht komplex.
Mhm.
Und dann wird es auch schwierig, wenn Leute das Gefühl haben, sie müssten sich jetzt da irgendwie erweitern, weil es ist vielleicht auch überhaupt gar nicht angesagt oder notwendig.
Deswegen spreche ich ja ganz gerne hier angeregt von Christiane Wopen, dieses Zitat, weg vom hektischen Schneckentempo hin zum radikalen Schritttempo. Also was ist denn ein kleiner Schritt, wo wir über eine Verhaltensveränderung unser Miteinander effektiver machen können? Ja, und dann über diesen Zugang lässt sich dann doch was finden. Und dann merkt man, ach so, wenn wir uns da so und so absprechen, dann ist für alle Beteiligten besser. Dann kommt man so in dieses Fahrwasser rein, Haltungserweiterung hat mit Kommunikation zu tun, hat mit Besprechbarkeit zu tun und hat mit diesem Austausch zu tun. Und es kommt weg von diesem Moralischen, ja, oder die sind noch nicht so weit, höre ich ja auch ganz oft, die sind noch nicht so weit. Und du sagst, nee, es gibt gar keinen, der ist weit genug, der ist nicht so weit, sondern es geht ja nur darum, können wir entwicklungsorientierte Perspektiven in einem Unternehmen attraktiv etablieren oder in Organisation, egal wo jemand steht?
Ja.
Mhm. Dann haben wir noch einen dritten Punkt.
Haltungsveränderung kann verordnet werden. Es ist natürlich so ein Lieblingswunsch von vielen Auftraggebern, die wir haben, dass wir dann oft geholt werden, damit wir den Leuten sozusagen sowas beibringen. Also ein weiterer Trugschluss ist definitiv, dass die Entwicklung zu einer späteren Haltung von außen, vor allem dann sollte man durch bestimmte Techniken oder Trainings, am besten doch durch Appelle, seien sie doch mal anders, hergestellt werden kann, was überhaupt nicht möglich ist. Weil eines ist ganz, ganz wichtig, Haltungserweiterung ist ausschließlich ein freiwilliger Prozess und der kann nur von innen kommen. Wenn der nicht intrinsisch motiviert wird, es wird sich kein Gefühl einstellen dafür und dann wird sich auch nichts bewegen im wahrsten Sinn des Wortes.
Ich glaube, das hängt ja so ein bisschen mit dem Punkt davor zusammen, also dass Entwicklung als eine Zumutung gesehen wird, teilweise kulturell oder auch von Führung so gesehen wird. Die müssen sich mal entwickeln, ja, die müssen mal aufwachen, was auch immer da so gedacht wird, um zu sehen, nee, wie können wir uns gegenseitig als in Entwicklung erkennen und auch so betrachten. Und deswegen ist es ja ganz wichtig, wenn wir so Kulturexpeditionen oder sowas machen, in Unternehmen, da geht dann über längeren Zeitraum, dann sage ich immer, ja, es ist wichtig, dass auch das Top-Management dabei ist, dass die sagen, nee, wir sind auch noch nicht fertig, auch wir wollen uns entwickeln, auch wir merken manchmal, oh, da agieren wir vielleicht in verkürzten Logiken, ja, da lassen wir vielleicht Kommunikation aus, die hilfreich sein könnte, ne? Und wenn wir uns auf diesen Prozess einlassen und sagen, oh ja, da habe ich auch so meinen Blindspot, dann wird das auch anders gesehen.
Ja, was ich schon auch als etwas problematisch empfinde, ist, dass manchmal Führungskräfte meinen, sie könnten das delegieren, die Haltungserweiterung. Mhm. Also für mich trifft's nicht zu und ich muss das auch nicht. Ich habe alles verstanden, aber die anderen sollen. Und das ist generell ein nicht unproblematischer Punkt. Davon abgesehen, dass Haltungsveränderung von außen gar nicht verordnet werden kann.
Ich meine, ich mache mir immer einen Spaß, wenn ich dieses Zitat bringe, dass man in der früheren Haltung halt solche Sätze sagt wie, ich bin umgeben von Idioten. Und dann merkst du immer so, einige gucken betroffen zum Boden, ja. Und weil sie genau wissen, oh Gott, das sage ich ja immer, ne.
Oh ja.
Das ist ja so das, ne. Mhm. Und das ist ja auch so lustig, alle laufen in der Welt herum und denken, mein Gott, wann wachen die anderen endlich auf? Und denken, ja. Und dann mag ich ja den Spruch von Barbara Küchler, die mal sagte, früher dachte ich, die Welt wäre voller Idioten, dann habe ich mich entwickelt und die waren plötzlich alle weg. Ja, weil wir sie ja zu dem machen.
Ja.
Und da glaube ich auch, dass Haltungsveränderung eben nicht eine Verordnung ist, sondern erstmal eine versöhnliche Akzeptanz des Status quo braucht. Mhm. Wir sind als Menschen nicht besonders weit, wenn man sich den Potenzialraum anguckt. Dann sagt man so, jetzt kann ich darüber fluchen oder jammern oder Abgesänge halten oder sagen, ja okay, dann gehen wir halt den nächsten Schritt.
Und den muss ich wirklich intrinsisch wollen. Und ich glaube, du sagst auch an gewissen Stellen dann immer, die Haltungserweiterung, die kann ja auch überhaupt nur stattfinden, wenn ich innerhalb der Haltung, in der ich meine Gewohnheitshaltung habe, wenn die wirklich ausgefüllt ist. Mhm.
Ich glaube, Thomas Binder hat es auch mal betont, Haltungserweiterung geht weniger über das Schielen auf die nächste Haltung, was ja ganz viele machen. Ja, wie werden wir denn jetzt alle grün so, ne? Sondern eher sind die Bedürfnisse von der Haltung, in der ich bin, also die Sinngebung erfüllt, also fühle ich mich kompetent, fühle ich mich rationalistisch, funktional sozusagen, ja, ich kann was, ich bin was und ich kann ja funktionieren und das ist nicht mehr mein Thema, dann ist es einfacher, in die Eigenbestimmung zu kommen, weil ich dieses Kompetenzempfinden schon habe. Und wenn ich dann sage, hey, ich habe meine Ziele, meine Werte, ich fühle mich eigenbestimmt, souverän, hey, ich kann mein Ding machen, ja, fühle mich frei von den anderen, fühle mich einigermaßen befreit in dieser Gesellschaft und mein Lebensstil ist nicht geprägt von Opferhaltung, Beschwerdehaltung, sondern ich sage, ja, okay, Unschärfebereich passt schon, ja, dann kann ich natürlich einfacher in relativierende Öffnung gehen und sagen, oh, bei mir sieht's aber auch manchmal ein bisschen duster aus, da möchte ich doch mal ein bisschen Licht hinwerfen, ja.
Oh ja, und das hast du so schön beschrieben gerade, weil du füllst wirklich die Schüssel deiner Gewohnheitshaltung in der vollen Kompetenz aus. Mhm. Und dann, wenn die eben so voll ist, um im Bild der Schüssel zu bleiben, fängt die an, im wahrsten Sinn des Wortes überzufließen, mhm, in die nächstgrößere Schüssel. Und dann ist es eigentlich so ein von innen kommender, emergenter Prozess. Und so, glaube ich, ist Haltungserweiterung was ganz was Organisches, das dann tatsächlich von selbst passiert, kann aber nicht von außen angestoßen werden.
Und das ist auch interessant, diese, worauf ich ja auch oft treffe, diese Idee der Einheitlichkeit. Wir müssten mal alle gleich, ne? Und alle hier mal Verantwortung übernehmen, ne? Und alle müssten doch im Prinzip so engagiert sein wie ich und unternehmerisch denken und so weiter, ne? Und da die Autonomie der anderen zu akzeptieren, zu sehen, die haben andere Bedürfnisse, andere Sinngebungen, sind an einem anderen Punkt. Und wenn sie genau meine Bedürfnisse hätten, wären sie vielleicht in meiner Rolle.
Ja. Und ich wäre vielleicht gar nicht mehr da.
Ja. Oder das, ne? Und das ist ja so auch eine neue Art von Umgang mit Entwicklung. Weil ich glaube, du kennst es ja auch, du machst ja auch schon lange, dass das früher ja immer so in Form von Trainings gelernt worden ist. Du hast die interkulturellen Trainings ja auch viel geprägt in früheren Jahren, wo es ja auch darum ging, hey, wir machen mal ein Training, du kriegst die Do's and Don'ts genannt für eine Kultur. Und dann hast du gesagt, nee, das machen wir mal anders, weil das ist eben nicht der Quick Fix, ich fülle da mal was rein, sondern es hat ja was damit zu tun, anders zu denken und zu fühlen.
Genau, das ist der Knackpunkt und es ist nicht leicht zu vermitteln gewesen, alleine schon herzugehen und zu sagen, na wer weißt du, bevor wir darüber sprechen, wie andere sind, wer bist du denn eigentlich? Hm. Und das hat sie immer wieder auf sich selbst zurückgeworfen und das war das Schwierige an den interkulturellen Trainings, die Menschen erst einmal sich bewusst werden zu lassen, ja, wo bin ich denn da, wo stehe ich denn, um dann den Vergleich mit dem anderen machen zu können. Und ja, dieser wichtige Punkt, es gibt keine Do's and Don'ts. Mhm. Weil das Leben ist, das sind Prinzipien, aber das ist kein Inhalt. Und das war schon im Interkulturellen immer eine der wichtigsten Punkte, das den Menschen bewusst zu machen. Und sie waren am Schluss immer auch wirklich dankbar zu sagen, ja, jetzt bin ich frei. Denn mit Do's and Don'ts, da hätte ich eine Liste gehabt und die passt 100-mal nicht. Aber wenn ich das Prinzip verstanden habe, hey, dann kann ich mich situationsgerecht auch verhalten. Und damit habe ich meine Freiheit. Ich kann es auch selbst anwenden, eigentlich auf alle Situationen. Und so ist es mit den Haltungen auch. Das sind so Prinzipien und das ist kein Inhalt, sondern es ist ein Muster. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich ganz frei selbst immer entscheiden und agieren.
Und das hast du sehr schön ausgedrückt, ja, weil du sagst ja auch, es ist ein emergenter Prozess, also die Dinge erscheinen, von denen wir noch nicht wissen, welche erscheinen werden. Und das ist ja für unser Kontrolldenken die Hölle.
Ja.
Ja. Du denkst, pass auf, wir messen vorher, dann machen sie mal ihre Maßnahme, dann messen wir nachher, gucken, was rausgekommen ist, vergleichen ich soll und gucken, ob wir auf Kurs sind. So ist das ja gelernt. Ein strukturelles Denken, wie du mit komplizierten Dingen umgehst, aber so kannst du nicht mit Menschen umgehen, die komplex sind. Aha. Aber du kannst Richtung, Werte und Prinzipien definieren, nach denen du handelst und dann guckst du, was entsteht.
Absolut.
Du weißt es nicht.
Ja.
Ne?
Ja.
Also hätten die Aufklärer gewusst, was hinten rauskommt. Mhm. Die hatten auch so eine Idee, ah, wir wollen die Menschen irgendwie mehr bilden, wir wollen jetzt mal Bildung für alle, wollen freie Magazine, ne, freie Meinungsaustausch und dann gucken wir mal.
Ja, und weißt du, in dem Zusammenhang ist auch noch so ein spannendes Phänomen dann gewesen, immer diese Frage, wer soll sich denn jetzt an wen anpassen? Mhm. Wo ich gesagt habe, gar nicht, sondern verstehe dich, wo du prinzipiell da verortet bist, verstehe das andere Prinzip und schau, was passiert. Mhm. Und es wird immer was Neues entstehen. Das ist so dieses Dialektische. Ob das jetzt die Haltung oder das Interkulturelle ist, das kann alles nur von innen heraus entstehen. Und du brauchst schon diesen Mut zu sagen, es entsteht immer etwas Neues. Und es ist nicht vorhersehbar. Und zugleich kann man eine richtige Lust darauf entwickeln.
Und das finde ich auch interessant, also wenn wir sagen, dritter Irrtum, Haltungsveränderung kann nicht verordnet werden, aber es können Prinzipien etabliert werden, es können neue Perspektiven etabliert werden und dann sieht das System mit den beteiligten Menschen das, was es sieht. Was eben in jedem System anders ist, nimmt die Spannung anders wahr und fängt an, die neuen Besprechbarkeiten zu bringen, neue Art von Strukturen. Insofern ist es oft so genau das, was man noch nicht gedacht hat.
Genau. Ja. Alle Eventualitäten des Lebens, wer soll die jemals aufzählen? Aber du kannst mit ihnen dann umgehen. Und das ist das Schöne. Und da habe ich schönes Feedback bekommen, so diese Freiheit zu erkennen und dadurch eine Freiheit zu haben, mit allen Situationen letztendlich sich auch überraschen zu lassen und irgendwo immer in diese Synthese zu kommen.
Ich finde das auch schön, dieses Beispiel, wer passt sich an wen an? Muss ich jetzt dran denken. Ich war jetzt in Japan, da hat mir meinen Jugendtraum erfüllt. Einmal nach Japan, Tadao Ando gucken, durch die Gärten laufen, die Zen-Klöster besuchen, alles super. Ja. Und es war interessant, mich zu erleben, also meine Version in Japan, in einer ganz anderen Kultur, wo ich auch gemerkt habe, ach guck mal, da entsteht ja eine neue Version. Ja, aus dem Zusammenspiel mit einer anderen Kultur.
Ja.
Der vierte Irrtum.
Haltungen werden als Typen interpretiert, wie diese Typenmodelle, die es ja gibt. Oft wird also dann versucht, Menschen auf diese bestimmte Haltung festzulegen und sie vor allem danach zu bewerten. Und das ist so schade, weil Haltungen sind ja etwas entwicklungsgeschichtlich, das veränderbar ist. Es ist ja keine Typologisierung, es ist keine Festschreibung. Ich kann situativ zwischen den Haltungen mich bewegen und ich kann mich auch entwickeln, wenn ich will. Aber wenn ich ein Typ bin, wenn ich festgelegt bin, naja, dann bin ich halt der Typ. Also hat es gar nichts damit zu tun. Im Gegenteil, es ist eigentlich wesentlich mehr. Und es erlaubt mir auch, Gipfelerlebnisse zu haben. Es erlaubt mir auch, regressieren zu dürfen. Und wir werden immer in der Progression, in der Regression, in der Gleichzeitigkeit von unseren Anteilen, die wir in uns tragen. Das darf alles sein in dieser Vielfalt. Und das ist ein Reichtum, den ich in einem Typenmodell nicht habe.
Es ist ja manchmal das Dilemma, dass ich ja auch Farben benutzt habe in dem Modell. Bisschen angelehnt an Spiral Dynamics, weil es da Parallelen gibt, bisschen angelehnt an Laloux, ja, weil der natürlich auch eine wichtige Referenz ist und bekannt ist im Firmenkontext, ja, für entwicklungsorientiertes Denken. Gleichzeitig fehlt ihm ja eine wichtige Unterscheidung, sodass manche dann sagen, ja, mit den Typen kenne ich, ja, blauer, gelber, roter, grüner, ne, habe ich alles schon gelesen, ja, ne, mag ich nicht, will nicht so Leute einteilen. Irgendwie sowas kommt dann manchmal. Ne? Oder das verbal sehr schnell eher über die Farben geredet wird, als über die Bezeichnung der Haltung. Mag daran liegen, dass diese Klammerbegriffe etwas sperrig gewählt sind. Und gleichzeitig finde ich es ja immer noch besser, es gibt ja auch andere Modelle, die dann Achiever, Expert, Diplomat und so weiter das Ganze nennen. Wo ich auch mal gedacht habe, ah nee, das geht auch Richtung Typ wieder.
Ja.
Er ist ein Experte, das ist ein Blauer, er ist ein Achiever, ein Leistungsmensch. Ja, und dann hast du auch immer die Labels und dann merkst du auch die Art und Weise, wie gesprochen wird. Da habe ich gesagt, ah nee, das ist immer sehr typisierend.
Ja, und ich stimme dir zu, deine wunderbaren Doppelbegriffe, das ist nicht so leicht, sich zu merken, zugleich vermeiden die genau das, was du gerade beschrieben hast, so diesen Stempel aufzudrücken.
Weil es halt wirklich einen Raum bezeichnet,
ja,
im
genau.
Idealfall. Ne? Mhm. Also im Idealfall sind zwei Qualitäten da drin, die du dann eben sozusagen eher als so ein sinngebendes Konstrukt wahrnimmst und nicht einem Menschen als Ganzes da reinsteckst. Ne?
Genau, ja. Und es ist ja auch noch okay zu sagen, so aus einer blauen Haltung heraus, wenn man jetzt die Begriffe, wenn sie einem nicht einfallen, schwierig wird es, wenn man sagt, der oder die ist ein Blauer. Dann bin ich wieder eigentlich in die Gedankenmodell des Typen. Ich bin überzeugt davon, dass wir Gewohnheitshaltungen haben. Aber dieses situationale Switchen auch oder je nach Kontext, je nach Rolle, können wir so ganz unterschiedliche Haltungen einnehmen. Und deswegen ist es mir auch in Seminaren oder wenn wir uns so unterhalten darüber immer so wichtig, dass es nicht typologisiert wird und darauf auch hinzuweisen, dass uns das letztendlich einengt mit diesen Fest- und Zuschreibungen.
Genau, es sagt nämlich keiner, das ist ein relativierend individualistischer Mensch. Oder kann man vielleicht auch sagen, aber vielleicht sagst du eher, ah ja, diese Perspektive ist relativierend individualistisch.
Ja, ne? Und das ist gut. Mhm. Und sich da schon von der Sprache her tatsächlich, wenn man sich damit beschäftigt, da immer wieder auch im Seminar hinzuweisen. Und das ist einer der Momente, wo ich aber auch gerne korrigierend eingreife, um zu sagen, also ich würde bevorzugen, es lieber als Perspektive oder als Haltung oder als Zustand oder wie auch immer zu bezeichnen und nicht als, das ist ein solcher Mensch.
Genau, und für mich ist ja immer auch so ein Phänomen, ich erzähle das ja dann und ich habe beim letzten Buch total drauf geachtet, nicht das Wort Stufen zu benutzen. Ja, und es ist lustig, wenn ich dann erzähle und ich benutze das Wort Stufen, ich erzähle Haltung, situativ, manchmal so, gelernt und so weiter. Ne? Und in dem Feedback reden die plötzlich alle von Stufen. Es gibt so ein Get Abstract von dem ersten Buch und der beschreibt das Ding total als Stufenmodell, ne? Und ich denke, hast du mein Buch gelesen? Da steht da gar nicht drin. Ich musste selber nochmal nachgucken. Ne? Aber das Gehirn ist halt so, weil es ja ein Entwicklungsmodell ist und weil es vielleicht auch so angelegt ist, das sofort so zu übersetzen. Wir denken in Stufen, in Kategorien, in Typen.
Ja, und vielleicht kommt auch noch dazu, schon auch kulturell so ein bisschen, gerade aus dem Business-Kontext heraus, dieses schneller, höher, weiter. Mhm. Es muss doch alles irgendwie doch besser werden. Und da ist schon auch so ein haltungsspezifischer Touch dabei, dass man das dann gerne mit Stufen gleichsetzt.
Wir haben ja jetzt auch die Grafiken teilweise geändert. Ja, früher waren es ja so kleine Ellipsen, so Inseln, auf denen so Figuren standen. Und jetzt machen wir ja so die Ellipsen, wo die nächste die vordere umschließt, weil wir sagen, jede erweiterte Haltung beinhaltet die vorhergehenden. Also die hören nicht auf, sondern die bleiben in der Existenz. Da kannst du auch mal schön rein regredieren. Der Raum selbst wird größer. Ja, und das hilft auch schon, nicht so förmchenmäßig zu denken als Typen, sondern inkludierender als sich vergrößernder Entwicklungsraum das Ganze zu sehen.
Und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, um weg von diesem Typenmodell zu kommen, weil bei den Typen bist du ja entweder immer nur irgendwie eine Farbe. Mhm. Und du kannst bei dem Haltungsmodell so schön sehen, es fällt ja nichts weg. Mhm. Im Gegenteil, es wird ja integriert und dadurch wächst du ja. Und es wird nichts weggeschmissen, es ist auch nichts, was nicht wertvoll wäre. Und das ist ja ein völlig anderer Gedanke.
Und das hat ja auch das Versöhnliche, dass ich auch mal sage, ja, unsere Gesellschaft, wie sie ist, na jetzt kann man darüber schimpfen, oh, die haben alles falsch gemacht. Und du sagst, nö, wir sind halt mit dem, was wir bis jetzt so kollektiv gedacht und getan haben, so weit gekommen. Und um die Probleme zu lösen, die wir gerade haben, könnte es sinnvoller sein, ja, Entscheidungsträger zu haben, die in einer höheren Komplexität darüber nachdenken können, damit sie nicht immer einfach mehr von dem Gleichen machen. Deswegen sind die anderen nicht schlecht, sondern auch unabdingbar, um dahin zu kommen, weil eben alles aufeinander aufbaut.
Ne? Aha.
Und das finde ich gerade so mit Blick auf Generationen, ja, wo man jetzt ja so dieses Boomer-Bashing und Gen Z und so diese Debatten hat, wo ich auch mal denke, nee, es gibt diese Generation gar nicht. Das sind auch nur Erzählungen,
ja,
wo ich denke, mein Gott, ich kenne jetzt viele Baby-Boomer, die sind so unterschiedlich. Ich kenne viele Gen Z-Leute, die sind total unterschiedlich. Das sind auch wieder so Vereinfachungsmechanismen und so Polaritätenbildung, die auch nicht sehr hilfreich sind.
Nein. Ich vermute, wir benutzen natürlich solche Begriffe, um der Komplexität einen Namen geben zu können. Und was ja schon heutzutage sehr, sehr stark ein Phänomen ist, diese Fragmentierung unserer Gesellschaft. Und umso mehr wird das Bedürfnis, Labels zu haben.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle. Dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, wir alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.